Das ist so schlau, es ist so unfassbar schon wieder, diese Sprachnachricht. Der spielt 100% doch Kasch, Kasch, Trap, Trap. Das ist wirklich...
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 126.
Narcissists. So, ihr Lieben, diese Folge wird grandios.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couple Off. Wir haben viele neue Leute mit an Bord.
Herzlich willkommen.
Ich habe das gemerkt, wir haben so viele neue Nachrichtenanfragen gehabt bei Couple Off. Das hatten wir noch nie.
Ey, wollen wir dann für alle, die ganz neu heute die erste Folge Couple Off hören, einmal kurz das Konzept erklären? Ich glaube, das haben wir seit Folge 1 nicht mehr gemacht.
Also, es gibt ein kurzes Intro.
Da sind wir gerade mittendrin.
Da ist so ein bisschen dies, das, da erzählen wir ein bisschen.
Da machen wir ein bisschen Lovebombing mit euch und binden euch an uns in einer unterhaltsamen Art, erzählen über irgendwelche witzigen Sachen. Wir lösen Scheißprobleme von euch, wenn ihr die
Post Aussagen vom Arschloch. Schickt.
Genau, Shitmoves.
Und dann kommen wir ins Thema. Und dann geht's ans Eingemachte.
Ja, dann wird's toxisch.
Genau. Und dann gibt's noch ein Outro und meistens beinhaltet das eine griechische Sage.
Da gibt's ein Uso als Absacker zum Schluss. Genau. Meistens, aber nicht immer.
Manchmal im Intro spiele ich Nachrichten von Leuten ein, die uns irgendwas zu alten Folgen sagen oder generell was zum Podcast. Und heute habe ich eine ganz besondere Nachricht.
Hallo ihr beiden. Ihr seid meine neuen Schutzengel. Ohne Scheiß, ey. Ich hatte einen schweren Autounfall und habe währenddessen die letzte Podcast-Folge von euch gehört. Und ja, ich bin lebendig da rausgekommen. Es kann ja nur an eurem Podcast gelegen haben. Ich sende mal ein Foto hinterher. Also es ist wirklich ein Wunder, dass ich noch lebe.
Krass.
So, Matthias, du hast es noch gar nicht gesehen. Nee, schau dir mal das Foto an.
Ach du Scheiße.
Also das Auto ist wirklich ein Totalschaden.
Die Knautschzone ist komplett im Arsch.
Also es ist alles im Arsch. Und ich bin auch fasziniert davon, dass er da lebend rausgekommen ist. Ich habe mich nur gefragt, er hat unseren Podcast gehört und hat dann einen Autounfall gehabt. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Schutzengel sind.
Oder die Verursacher. Ja. Weil wir das passiert auch manchmal an die Neuen. Manchmal machen wir Experimente, Gedankenexperimente oder so. Manchmal sagen wir, schließ mal die Augen, stell dir mal vor. Und sowas haben wir sogar in der letzten Folge gemacht, so ein Gedankenexperiment. Also ich hoffe, dass wir nichts verursacht haben und ich bin sehr froh. Er klingt ja auch gut, also fit wieder.
Ich habe ihn gefragt, er hat nur Prellungen und ansonsten geht's ihm gut. Und das finde ich echt krass, wenn man das Auto sieht.
Ja, frag ihn mal, ob wir das zeigen dürfen.
Werde ich machen.
Das Kennzeichen kann man sowieso nicht mehr erkennen.
Oh Gott, ja, stimmt.
Ach, und hey, wenn wir schon für die Neuen einmal unser Podcast-Konzept erklärt haben, will ich noch sagen, jede Woche ist es ja ein anderes Thema. Und manchmal sind das Themen, bei denen uns allen sofort einfällt, ja klar, da habe ich dies, das und jenes erlebt. Manchmal ist es...
Diese Woche übrigens auch so.
Genau. Mhm. Aber wir hatten auch schon mal eine Folge über Stühle und dann muss man erstmal sich überlegen, wie kann man darüber eine Podcast-Folge machen. So, und ich erwähne das, weil heute Narzissmus, da wird die ein oder andere Sache ja schon auch auftauchen, bei der man vielleicht nicht die beste Laune hat, wenn man das hört, weil es einen erinnert an Erfahrungen, die man gemacht hat, schmerzhafte Erfahrungen. Wenn ihr Lust habt, danach dann noch was zu hören, was wirklich reine Comedy ist, wo wir zu Gast waren. Wir waren letzte Woche bei Drama Carbonara. Das ist ein österreichischer Podcast und wir haben uns den Arsch abgelacht.
Es war so gut. Erstens, die Mädels sind total sympathisch, die das machen. Und wir haben eine erotische Geschichte vorgelesen und zwar aus diesen, ich wollte schon sagen Schmuddelheftchen, aber das sind ja ganz normale Hefte. Ne? Ihr kennt doch diese Zeitungen wie Meine Schuld und so.
Mein Leben und so, ja. Die sind alle von einem Verlag.
Ich glaube, das schreibt doch alles nur ein Typ.
Ich glaube auch. Wir haben es auch gemerkt, weil so ein paar Formulierungen, sehr auffällig zum Beispiel, er kniff mir ein Auge. Naja, also ihr werdet das hören, wenn ihr die Folge hört. Ich hänge sie euch in die Shownotes. Drama Carbonara und es war fantastisch.
Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe noch einen ganz tollen Artikel diese Woche gefunden. Mhm. Und zwar, der geht um Kreativität. Und ich habe ein paar Freunde am Wochenende getroffen, habe wieder gemerkt, ich habe Probleme, das zu erklären, was ich meine, wenn es um Kreativität geht und dass du dein Gehirn damit trainierst und dass ein kreatives, ich sage jetzt mal Mindset, deinen ganzen Lebensbereich bestimmt. Mhm. Und dieser Artikel erklärt das so gut, was ich meine. Der ist in der Zeit erschienen. Da geht es um die Hirnforschung zur Kreativität. Und jetzt meine Quizfrage an dich.
Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn nämlich auch noch nicht gelesen.
Wann denkst du, ist unser Gehirn am kreativsten?
Unter der Dusche. Auf dem Klo.
Ich meine Alter. Also in welchem Jahr? Also so eine Zeitspanne.
Iris, ich werde erst mit 70 wieder duschen. Bis dahin musst du es aushalten. Verstehe. Okay, in welchem Alter? ich habe wirklich keinerlei Orientierung und Logik für meinen Tipp. Ich tippe einfach ins Blaue rein, weil ich mich zurzeit in meinem Leben rückblickend mit am kreativsten fühle. Also sage ich Mitte 30. Stimmt das?
Ja.
Echt?
Ja. Zwischen 30 und 40.
Das ist zufällig auch das Alter, in dem man Quizfragen richtig beantwortet, obwohl man keine Ahnung hat. Man tippt einfach richtig.
Ich finde das total faszinierend, weil ich finde auch das Alter, das wir gerade haben, das ist mega geil.
Ja, ich fühle mich auch überwiegend wohl.
Ja, ich finde es viel besser als mit Mitte 20 gerade. Ich weiß nicht, wie es mit über 40, 50, 60 ist. Ich hoffe, es geht so weiter.
Ja, ne? Wäre gut.
Das wäre schon toll. Und dann haben die auch in der Hirnforschung gesagt, etwas, was ich immer schon früher gesagt habe, Brainstorming ist für einen Arsch.
Yo, ich habe es auch immer gehasst.
Und das geht jetzt auch mal an all unsere Kunden da draußen. Mm. Die wollen immer Brainstorming. Boah. Und ich hasse es. Ich denke mir jedes Mal, da kommt nur Grütze dabei raus.
Und ich finde Brainstorming nicht nur wegen der Grütze, die am Schluss rauskommt, scheiße, sondern auch, weil ich den Prozess selbst so schmerzhaft finde.
Warum findest du ihn so schmerzhaft?
Ich weiß nicht mal richtig, was das beschreiben soll. Das ist doch total dehnbar. Alle verstehen unter Brainstorming was anderes. Ja, welche Begriffe assoziativ als Mindmap an die Wand klatschen.
Stell dir vor, ich stehe jetzt vorne und sage, Mensch, neue Folge, Couple Off, lass mal alle zusammen nachdenken.
Was fällt dir ein zu Narzissmus?
Ja, so. Genau.
Scheiße, so machen wir ganz oft den Aufruf für Sprachnachrichten.
Ja, das ist was anderes. Bis zu einem gewissen Punkt finde ich das gut. Mhm. Aber danach muss die Augenhöhe aufhören. Also ich finde dann Hierarchie schon ganz gut. Also aus meiner Erfahrung jetzt, ja, wenn du eine Kampagne, irgendwas Kreatives gemacht hast, es gibt manchmal Praktikanten oder Junioren, ich weiß nicht, ob das was mit Kreativität zu tun hat, dass manche extremst von sich überzeugt sind. Also, dass sie denken, alles, was sie gerade niederschreiben, ist einfach pure Genialität. Kommen wir gleich dazu.
Ja, ja.
Ja? Und die musst du ein bisschen bremsen, weil du siehst ja schon aus ganz vielen Bereichen, warum es gerade nicht genial ist, was sie da aufschreiben. Mhm. Und wenn du jetzt die ganze Zeit sie so behandelst, als ob sie in dem Projekt genauso viel Verantwortung haben wie du, dann wird das Projekt scheiße. Mhm. Das klingt, ich weiß, sie klingt gerade richtig schlimm, weil das
autoritär
so,
einfach.
Ja, es klingt autoritär, aber ich glaube, ich bin es auch ein bisschen, was das betrifft.
Kann ich dir bestätigen. Ich habe dann noch einen.
Ja.
Du hast mir ein Video die Woche geschickt, und zwar von Donald Trump, das ich gerne als Shit-Move der Woche behandeln würde. Der Shit-Move
der Woche.
Das Video geht knapp über eine Minute und ist natürlich durchgehend auf Englisch. Deswegen schlage ich vor, wir machen es so. Ich spiele nur ein paar der Sätze, um die es uns geht, ein und wir übersetzen, was da gesagt wird und reden dann drüber.
Are you ready for some tough questions?
You're gonna be fair.
Are you I'm gonna be fair.
Just be fair.
But you're okay with some tough questions?
No, I'm not.
You're not okay with tough questions?
I want them to be fair. You don't ask Biden tough questions.
Also kurz zusammengefasst, eine Journalistin fragt Donald Trump zu Beginn des Interviews, sind sie bereit für ein paar harte Fragen? Jeder andere würde antworten, na klar, schieß los. Oder was auch immer, einen Scherz draus machen, ich hoffe nicht zu hart, was auch immer. Er sagt nein.
Ja, das ist so krass. Er sagt einfach nein. Und dann sieht man in dem Video auch, wie sein Gesicht sehr ernst wird und er jetzt was durchzieht. Und sie merkt, glaube ich, schon, scheiße, jetzt kommt was.
Also sie versucht es noch in eine witzige Richtung zu bringen und dann kommt Folgendes.
Joe Biden, I've seen all of his interviews. He's never been asked a question that's hard.
Und er vergleicht mit Biden und sagt, Biden kriegt keine harten Fragen gestellt. Ich schon.
Der Opfer-Shit-Move.
Der typischste Shit-Move für Narzissten.
Ja. Er inszeniert sich ja schon als Opfer, bevor er überhaupt zum Opfer werden kann. Sie hat ihm ja noch gar nicht irgendwie eine schwierige Frage gestellt oder etwas, wo sie ihm blöd dastehen lässt. Es ist ja alles noch überhaupt nicht passiert. Aber er inszeniert sich sofort so, nimmt Wind aus den Segeln. Also sie ist das Opfer in der ganzen Nummer. Und der attackiert sie richtig damit, indem er die ganze Zeit das Opfer bleibt.
Ihr geht's auch immer schlechter. Sie kommt richtig in Bedrängnis durch dieses Verhalten. Sie wird defensiv. Sie sagt dann das hier.
Okay, but forget him for a minute.
No, but you start with me.
You're president. And
excuse me, Leslie, you started with me. Your first statement was, are you ready for tough questions?
Are you?
That's nowhere to talk.
Vergessen Sie beiden für einen Moment. Defensiv, ja? Sie versucht, das Ganze irgendwie zu retten. Sie sind Präsident. Ich versuche mit Ihnen jetzt dieses Interview zu führen. Daraufhin, Quit Move.
There's no way to talk. I think we have enough of an interview here, Hope. Okay, that's enough. Let's go. Thanks. I'll see you in a little while. Thanks.
Ja. Er haut ab, er bricht ab. Und sie sitzt völlig sprachlos da.
Und ich glaube, er hat das schon in dem Moment geplant, als sie das mit den Tough Questions gesagt hat. Das sieht man richtig, dass er dann durchzieht. Ja. Er inszeniert sich als Opfer und geht aus der Nummer raus, weil er immer so unfair behandelt wird.
Ja.
Ich weiß nicht, Leute, kennt ihr das nicht auch? Ich kenne das so gut aus meinem Leben. Ich habe ja sogar im Buch, habe ich ja von einem Chef geschrieben, der immer so einen Quit-Move gemacht hat.
Jo.
Und das ist meistens die Kombination, dass die Person sich vorher erst so als Opfer inszeniert und dann geht sie raus.
Und ich wollte speziell über diesen Shit-Move der Woche auch sprechen, weil das so typisch und symptomatisch für krasse Narzissten ist. Wir haben das schon öfter in Folgen gesagt. Ich finde es gut, das heute nochmal so richtig vorneweg zu erwähnen. Ferndiagnosen sind unseriös, aber es geht ja auch nicht um eine Diagnose, weil es hier nicht um eine Krankheit geht und man müsste ihn behandeln oder so, sondern es gibt so ein paar Gestalten, von denen wir so viel zu sehen kriegen, deren Namen so häufig auch erwähnt werden. Ich glaube, Trump ist zusammen mit Hitler der am häufigsten erwähnte Name in der Geschichte der Menschheit. Tagtäglich wird überall über ihn gesprochen und sein Verhalten. Wir sehen das. Und das, was wir da sehen, ist ja nun wirklich ganz klar zu greifen und zu beschreiben. Und es ist narzisstisch, ein System um sich herum aufzubauen, und das hat er, von Leuten, für die er das da macht, für die er diesen Shit-Move macht. Er signalisiert denen da was. Er sagt, guckt, wie unfair ich behandelt werde. Aber für euch wehre ich mich dagegen. Und es funktioniert. Ich mache eine Prognose. Wir haben schon eine Wette am Laufen, du und ich, ob er bei den, das sind ja mehrere Prozesse, die gegen ihn laufen, ob er verurteilt wird und in Haft kommt. Ich bleibe natürlich bei meiner Wette, der kommt ins Gefängnis, aber er wird auch zum Präsidenten gewählt. Und das wird völlig irre. Das geht in den USA. Es gab mal einen.
Könnte er vom Knast aus regieren?
Das weiß ich nämlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß das jemand von euch, dann erzählt es uns.
Okay, ich will es auch sehen. Ich hoffe, das passiert.
Ne? Ich weiß, dass es in den USA geht, im Knast gewählt zu werden. Das ist nämlich mal passiert. Der ist dann kein Präsident geworden. Debs hieß der. Mhm. Eugene V. Debs. Der hatte aber Stimmen. Und er saß dabei im Knast.
Stell dir mal vor, Oval Office im Knast.
Mhm.
Und das dann erstmal wie im Weißen
ovale
Haus.
Gefängniszellen bauen, ja.
Ja, wie im Weißen Haus kommen erstmal alle rein und richten erstmal die Zelle ein.
Mhm.
So, dass das auch immer schön inszeniert ist. Und dann hat er die interessanteste Gefängniszelle. Das wäre ja, das wäre ja was. Medial wäre das spannend.
Dann dealt er mit den anderen Häftlingen mit Nuclear Codes.
Ja, genau.
Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, natürlich rein spekulativ, warum Trump eigentlich so geworden ist, wie er geworden ist. Lass uns über Narzissmus reden. Das Thema.
Narzissist! Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik, der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Ich beschäftige mich ja seit Monaten mit diesem Thema.
Du hast so eine Faszination dafür. Die Folge hier ist auch eigentlich schon lange angepeilt, ne?
Ja, wahrscheinlich wird es den meisten so gehen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe irgendwann mal einen Schreck bekommen und habe mir gedacht, bin ich etwa narzisstisch?
Mhm.
Narzissten streben nach Macht. Check. Sind hochgradig manipulativ. Check. Haben buschige Augenbrauen. Check.
Das klingt super seriös. Was hast du denn da für eine Liste? Ist die aus meiner Schuld?
Ja. Ich glaube auch mit den buschigen Augenbrauen. Ey, jetzt mal ohne Mist, wenn das wirklich Narzissmus wäre, mit den buschigen Augenbrauen, dann würden doch ganz viele Frauen sich dazu entschließen, endlich Narzissten zu werden.
Iris, das dreht so viel auf den Kopf gerade. Erstens ist das ja nun kein hinreichendes Kriterium. Wer buschige Augenbrauen hat, wird dadurch, und vor allem andersrum, dass das auch noch die Kausalität umgedreht wird. Wenn du narzisstisch wirst, absichtlich, dann werden deine Augenbrauen buschiger. Also ich merke schon, du hast dich mit ganz seriöser Literatur dafür beschäftigt.
Was ich so faszinierend an diesem Thema finde, man fängt mit dem Thema an und dann denkt man, aha, interessant, Narzissten, das sind gefährliche Menschen, vor denen muss man aufpassen. Dann geht man einen Schritt weiter, dann erfährt man irgendwann mal, okay, das ist ein Spektrum.
Ja.
Jeder hat narzisstische Anteile, es gibt aber die pathologischen Narzissten. Mhm. Dann denkt man sich, aha, okay, wer also in meinem Umfeld ist ein pathologischer Narzisst? Mhm. Dann erkennt man aber doch viele Sachen, vielleicht auch bei sich selbst,
ja.
Dann wiederum nicht. Und man ist so komplett verwirrt.
Leute, es gab eine Phase, in der Iris sich halt wirklich täglich mit dem Thema beschäftigt hat und ich fand das richtig rührend, immer wieder zu mir kam und mich gefragt hat, mehrmals, glaubst du, ich bin eine Narzisstin?
Ja.
Ich kann dich beruhigen, in meiner Wahrnehmung nicht.
Ich habe mich aber auch sehr oft gefragt, ob du ein Narzisst bist.
Stimmt, das hast du auch. Das war weniger rührend, als du ankamst.
Ich habe jeden unter Generalverdacht gestellt, aber halt auch mit einer Gelassenheit. Aber das passiert, glaube ich, gerade, weil auch auf Instagram oder TikTok, es geht so viel um dieses Thema Narzissmus.
Ja, wir haben alle narzisstische Züge, das geht gar nicht anders. Weil ein Individuum zu sein, bedeutet automatisch kränkbar zu sein. Und das ist so das zentrale Ding bei Narzissmus. Und bestimmt der Grund, warum so viele Leute dazu Sprachnachrichten geschickt haben, sich darin sehen. Genau wie du mutmaßen, bin ich's, ist es jemand, den ich kenne. Es ist einfach ein Thema, das uns alle automatisch sehr beschäftigt, weil es auch zu einem Trendwort geworden ist. Damit wird sehr viel rumgeworfen. Dieses, was ich vorhin noch meinte, unseriös Ferndiagnosen zu stellen oder überhaupt Diagnosen zu stellen, wenn jemand gar nicht mit einem Auftrag zu dir kommt und sagt, hilf mir mal. Das ist total verbreitet. Interessanterweise in der psychologischen Wissenschaft geht es parallel total zurück. Da wird immer mehr festgestellt, dass dieses Labeln mit Schubladen, mit diesen Klassifikationen da zu arbeiten, dass das nicht so hilfreich ist.
Das finde ich so spannend. Während wir in der Gesellschaft immer mehr mit den Schubladen hantieren, sagt halt die Wissenschaft, wir streichen mal diese Begriffe jetzt. Oder wie ist das? Ich habe das gesehen in der WHO.
Ja.
Ist jetzt ab diesem Jahr, da gibt es ja dieses Handbuch der Krankheiten.
Das ist das ICD. Da kann ich auch gleich was erzählen. Das ist eigentlich echt eine schöne Geschichte. Pass auf, ICD steht für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Da kann ich euch auch einen Link mit reinhängen. Da gibt es eine ICD-Code-Suche. Da könnt ihr dann einen Code eingeben und dann das dazugehörige Krankheitsbild euch anschauen und durchlesen. Es ist also wie ein Diagnosekatalog.
Und da ist doch jetzt ab diesem Jahr Narzissmus nicht mehr drin.
Sogar richtig? Ab letztem Jahr. Das wird immer aktualisiert. Und mit dem 1. Januar 2022, da ist die 11. Auflage vom ICD erschienen. Und da wurde generell alles, was es so an Persönlichkeitsstörungen gibt, ja, die uns alle als Begriffe bekannt sind, die wurden so typisiert. Meinetwegen Typ 1 Narzissmus, 2 zwanghafte Persönlichkeitsstörung, 3 dissoziale Persönlichkeitsstörung, Paranoide und so weiter. Das ist alles aus diesem Katalog jetzt erstmal verschwunden und es gibt nur allgemein Persönlichkeitsstörung. Und dann wird eher geguckt, was hilft denn für die Arbeit damit? Kann man einen Schweregrad bestimmen? Das wird zum Beispiel gemacht darüber, dass man fragt, ist es nur in einem Lebensbereich relevant? Kommt eine Person und sucht Hilfe, weil sie mit einer Sache, zum Beispiel in der Beziehung oder am Arbeitsplatz, nicht klarkommt? Oder zieht es sich durchs komplette Leben, durch alle Bereiche? Damit bestimmt man den Schweregrad. Und dann gibt's als nächsten Schritt im neuen ICD eine sogenannte dimensionale Diagnose. Also, dass man weniger mit diesen Typen arbeitet und stattdessen mit Dimensionen, in denen sich eine Störung bemerkbar macht. Zum Beispiel negative Affektivität, das bedeutet, dass du die ganze Zeit negative Gedanken hast bis zu einem krankhaften Bereich, der dich selber und andere in Probleme bringt.
Ah, das heißt, man geht dann eher auf die Symptome?
Kann man so sagen. Ich finde es eigentlich schön, dass sie es Dimensionen nennen und nicht Symptome, aber ja.
Das ist eigentlich toll. Kann ich mir das so vorstellen, dass es dann langfristig so sein wird, dass solche Begriffe wie Borderline, Narzissmus, dass wir die gar nicht mehr benutzen?
Das wird der Unterschied sein zwischen der professionellen psychiatrischen Arbeit in der Praxis und uns als Gesellschaft. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das mal eben so schnell verschwindet. Ich glaube noch nicht mal, dass Menschen, die in psychiatrischer Berufspraxis arbeiten, dass die, nur weil dieses ICD neu aufgelegt wurde, sofort ihre Sprache ändern und sofort alles daran anpassen. Da werden viele sein, die sagen, nee, ich arbeite doch mit dem bisherigen Vokabular, das ich benutze, super erfolgreich. Warum sollte ich das jetzt verändern?
Ich habe eine Person, die in der Psychiatrie arbeitet und sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Lass hören.
Hi Iris, hi Matthias. Ich arbeite in der Psychiatrie und ich wurde selbst von einer Narzisstin großgezogen. Narzissmus läuft als offizielle Diagnose unter Persönlichkeitsstörungen und ist eines der komplexesten Persönlichkeitsstörungen, die ich kennengelernt habe und über die ich mich belesen habe und die ich auch selbst erlebt habe. Denn Narzissten sind die krankheitsuneinsichtigsten Patienten, die man haben kann im Alltag. Weil Narzissten natürlich davon ausgehen, dass sie das beste Individuum sind, was existieren kann. Nichts kommt an sie ran, nichts wird jemals so gut sein wie sie. Und dementsprechend lassen sie sich nicht behandeln, weil es gibt ja keine Makel, es gibt doch keine Fehler. Der einzige Grund, warum diese Patienten dann irgendwann mal behandelt werden, oder diese Menschen, ist einfach der grundlegende Faktor, dass sie irgendwann die Menschen so sehr vergraulen, dass sie in die Depression rutschen und dann aufgrund der Depression die Diagnose als Therapiegrund nehmen.
Also das deckt sich schon mal komplett mit dem, was ich von meinen beiden Schwestern, die Psychologie studiert haben, höre und von meiner kleinen Schwester, die halt auch arbeitet mit Systemtherapie, also therapeutisch mit Erwachsenen, meine ältere Schwester mit Kindern überwiegend und Familien. Das ist übrigens auch die Geschichte, die ich vorhin erzählen wollte zu diesem ICD mit der Diagnose. Das ist so eine schöne Erinnerung in meinem Studium. Ich habe Schauspiel studiert und sie Psychologie und sie hat mich in München besucht.
Deine Schwester jetzt.
Genau. Und wir haben uns ein Schlauchboot genommen und sind damit außerhalb der Stadt gefahren, mit dem Zug nach Bad Tölz oder so, haben dieses Schlauchboot dort aufgepumpt und uns in die Isar gesetzt und uns einfach treiben lassen. Sie hatte Kärtchen dabei zum Lernen, welche Symptome, welche Diagnose nahelegen. Und ich habe Schauspiel geübt. Das heißt, ich habe sie abgefragt und zwar nicht einfach nur die Worte, die da drauf standen, sondern ich habe versucht, die zu spielen. Ich habe versucht, Symptome zu spielen. Wir haben miteinander gesprochen, ich habe einen Patienten gespielt, der irgendwas sagt oder sich auf eine Weise verhält. Und dann hat sie versucht, dadurch mich korrekt zu diagnostizieren.
Das ist richtig toll.
Manche Sachen musste ich natürlich immer fragen, was bedeutet das jetzt? Zum Beispiel diese negative Affektivität war jetzt nichts, womit ich damals sofort was hätte anfangen können.
Ich auch nicht, was ist das?
Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Stark negative Gedanken.
Okay, welche Persönlichkeitsstörung hast du besonders gern gespielt?
Die histrionische Iris, ganz klar. Hatten wir schon mal bei Couple of Drama Queens. Da hast du einfach viel zu spielen. Du kannst einfach sagen, was du willst und dabei die ganze Zeit mega großspurig und halt dramamäßig auftreten. Mhm. Aber es waren ja auch teilweise nicht die ganze Störung, sondern einfach bestimmte Symptome. Ich mochte auch Katatonie, also katatonische Zustände.
Was bedeutet das?
Komplette Anspannung. Du bist auf dem Schlauchboot in der Isar und machst einfach deinen Körper starr. Und sie sagt, Katatonie? Ja. Wir haben jetzt von unserer Hörerin, die in der Psychiatrie arbeitet, übrigens, falls ihr das gedacht habt am Anfang, klingt das jetzt widersprüchlich, weil sie sagt, Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Dieser Hinweis aufs ICD, dass das jetzt da rausgenommen wurde, da geht es nicht darum, dass sie das jetzt falsch sieht oder so. Ne? Das ist genau das, was ich meine. Es gibt diese Regulierungen und dann gibt es die Berufspraxis und das steht jetzt nicht im wirklich richtig und falsch Gegensatz zueinander.
Ich finde sowieso, wir sollten mal so eine Folge darüber machen. Ich habe auch so im letzten Jahr relativ viel mit Ärzten reden müssen. Und ein guter Freund von mir ist Kardiologe und der hat auch das Talent wie du, Matthias, sehr komplexe Sachverhalte sehr vereinfacht zu erklären. Und der hat mir damals auch gesagt, dass es für ihn so schwierig manchmal ist mit Patienten, wenn die nicht wissen und verstehen, dass sie selber die Verantwortung über ihren Körper haben. Und dass auch jeder Arzt eine andere Interpretation von einem Krankheitsbild hat.
Ja.
Und dass das ganz viel damit zusammenhängt, gemeinsam mit dem Patienten zusammen zu denken,
ja,
und zu schauen, was ist der beste Lösungsweg. Und ich könnte jetzt eine ganze Stunde mit solchen Dingen füllen und ich finde, wir sollten mal eine Folge dazu machen, weil das auch etwas für mich ist, was ich über die Jahre lernen musste. Weil ich bin so groß geworden, ich gehe zu einem Arzt, zu einer Ärztin und die wissen alles und danach bin ich geheilt.
Ja.
Und so läuft es nicht. Und deswegen finde ich es auch so schön, wenn du das jetzt auch so nochmal mit dem ICD sagst und dann wie ihre Sprachnachricht danach haben, dass wir merken, aha, da gibt es verschiedene Interpretationen. Und das heißt noch lange nicht so, jetzt ist das so kategorisiert und jetzt machen das alle ab dem Tag so.
Und es ist falsch, wenn man es nicht so macht. Und so,
genau. Ne?
Genau, so ist es nicht. So, und sie hat uns eine ganze Menge Sprachnachrichten geschickt. Ich würde sagen, wir nehmen mal noch ein paar mehr, weil es, glaube ich, auch ganz cool ist, sowohl spielerisch als auch hier mit dem Verweis auf ihre Expertenpraxis im Alltag ranzugehen, oder?
Ja.
Ich glaube, das Prägnanteste, was ich miterlebt habe, ist das starke Konkurrenzverhalten. Meine Mutter hat alles, was ich mir gekauft habe oder was ich erlebt habe oder was ich erreicht habe, nur gelobt und anerkannt, wenn es unter ihrer eigenen Leistung stand. Das heißt, ich durfte nie die Grenze erreichen, die sie schon erreicht hat und erst recht durfte ich natürlich nicht drüber und auch nur ansatzweise ein Stück besser sein. Denn das hat sie dann einfach nur wütend gemacht. Und dann gab es diverse Möglichkeiten, mir das irgendwie zu zeigen, ob es nun Ignoranz gewesen ist oder ob sie es einfach nachgekauft hat und zwar in 5-mal so teuer und 5-mal so groß, damit ich doch sehe, dass sie es nun mal besser kann.
Ich habe ein Interview mit Otto Kernberg gelesen und das ist ein sehr bekannter Psychiater. Und da gab es einen Fall, ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Und zwar, er hatte einen Patienten, der war eifersüchtig auf seine Partnerin, weil sie beim Geschlechtsverkehr mehr Lust empfunden hat als er selbst. Also das muss man doch erstmal hinbekommen.
Ja, das ist wirklich.
Also sie genießt den Sex mit ihm und er ist sauer, weil sie es so genießt oder beziehungsweise neidisch darauf, dass sie so viel Lust empfindet.
Wir haben uns ja schon mal Gedanken darüber gemacht, was lustig ist, warum wir Dinge lustig finden. Und da ist eine ganz große Sache, wenn etwas einfach das Gegenteil ist von dem, was du erwartest.
Ja.
Das ist so verbreitet und normal und nachvollziehbar, dass wir eigentlich wollen, dass ein Partner mit uns sagt, mein Gott, ist das toll. Du bist eine Granate im Bett. Und dann, dass das das Gegenteil ist, ist so eine komische Wendung. Deswegen ist das halt unglaublich unterhaltsam. Also ich hoffe, das hatten wir nämlich schon mal so ein bisschen, wenn wir über Mental Blocks geredet haben. Also, dass niemand jetzt die Tatsache, dass wir es unterhaltsam nennen, als eine Beleidigung, als eine Kränkung wahrnimmt. Wenn ihr euch gekränkt davon fühlt, dann herzlichen Glückwunsch. Nein, das ist ja einfach eine Tatsache. Es ist, psychologische Auffälligkeiten sind super Stoff. Das ist Entertainment.
Ja.
Und klar gibt es Abgründe, die dann wirklich unangenehm für alle Beteiligten sind. Was sie beschreibt, ist ja auch der Grund dafür, warum Narzissten so einen schlechten Ruf haben. Das klingt ja sadistisch, das klingt richtig fies. Das ist ja wirklich eine Misshandlung von einem Kind, das noch gar nicht richtig versteht, die ganze Zeit zu übertreffen und dem Kind immer Scham zu vermitteln und zu sagen, das, was du machst, ist nicht richtig, du bist nicht richtig, nicht gut. Und ich hatte ja angekündigt, dass ich über Trump reden will, was ich da spekuliere, warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Ich ahne, dass sein Vater, das habe ich so aufgeschnappt aus Dokumentationen, dass der auch sehr auffällig war. Ich könnte nicht mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der auch ein Narzisst war, aber sicherlich ein Sadist. Das glaube ich schon. Und dass er ihn sehr sadistisch erzogen hat und ihn ständig beschämt hat. Und Trump kann mit Scham nicht umgehen. Mit meiner kleinen Schwester habe ich vor dieser Folge auch nochmal telefoniert und sie gefragt, was sie über Narzissmus mir erzählen kann. Und sie meinte, es geht immer um Scham. Also diese Kränkung, diese Kränkbarkeit hat viel damit zu tun, dass man sich dann schämt, wenn man gekränkt wird, herabgesetzt wird, entwertet wird und diese Scham vermeiden will. Und deswegen geht diese Form des Narzissmus, kann in verschiedene Richtungen gehen. Es gibt den grandiosen Narzissmus, dass man die Scham komplett verdrängt durch »Ich bin grandios«. Ich muss mich überhaupt nicht schämen, ich bin der Beste. Ich bin der beste Präsident aller Zeiten. Niemand weiß so viel über XYZ wie ich. Das ist ein Umgang damit. Und das andere, das Vulnerable, ne? Der vulnerable Narzissmus, der dann seine Kränkung die ganze Zeit auch vor sich herträgt.
Es kann auch ja vererbt sein. Also ich habe jetzt gelesen, es gibt schon ein paar Studien, die sagen, dass in der Genetik bis zu 70% die Möglichkeit besteht, dass das halt vererbt wird. Ich weiß nicht, ob es so ist oder nicht, aber das wird auch nochmal eine spannende Frage in der Zukunft sein, inwiefern wir solche Persönlichkeitsstörungen auch im Blut haben.
Oder im politischen System, Iris. Wir haben eine Nachricht bekommen von unserem vermutlich ehemals jüngsten Hörer, den wir schon ab und zu mal eingespielt haben. Vincent hat wieder was geschickt.
Wie alt ist jetzt Vincent? 11, 12?
Nee, 11 war er, als er das erste Mal was geschickt hat. Also 12. Jetzt 12 oder 13.
Mhm. Hallo Matthias, hallo Iris. Ich wollte etwas zur Folge Couple of Narcissists hinzufügen. Nämlich, ich habe ein Video mir angeschaut über Narzissten und dort kam ein sehr gutes Beispiel, wie ich finde, vor. Nämlich, da war ein Vergleich von ehemaligen DDR und ehemaligen BRD-Bürgern. Dort wurde verglichen, wie viele Narzissten, wie viel Prozent Narzissten in der DDR und wie viel Prozent Narzissten in der BRD lebten. Es waren viel weniger in der DDR, was ich interessant finde, weil in der DDR ja in der Gruppe gedacht wurde eher, dieses sozialistische Gruppendenken, und in der BRD eher sich auf das Individuum fokussiert wurde. Und ich finde das ein sehr, sehr interessanter Fakt. Und ja, den wollte ich einfach nur mal mit euch teilen.
Vincent macht mich fertig, Matthias. Das ist so schlau, es ist so unfassbar schon wieder, diese Sprachnachricht. Der spielt 100% doch Kasch, Kasch, Trapp, Trapp. Das ist wirklich...
Für alle, die nicht wissen, worauf sich das bezieht, es ist ein Wunderkind, wahrscheinlich auch jemand, der so 11, 12 war, als das Video aufgenommen wurde vor ein paar Jahren.
Ja, jetzt ist er, glaube ich, 19 oder 20.
So ein hochbegabter Junge, der, weiß ich nicht, ich habe es nicht im Kopf, mit 13 sein Abi gemacht hat oder noch früher, ne?
Ja, der hat Doktorarbeit, alles. Ja. Aber ich sag dir, mit dem wäre ich saugut befreundet.
Ja.
Ich finde ihn richtig sympathisch. Vincent finde ich auch super.
Hast du dir mal überlegt, ob das vielleicht ein eigentlich 40-Jähriger ist, 50-Jähriger? Ja, jemand, der zwischen 30 und 40 in seiner besten Phase ist und der einfach nur einen Voice-Filter benutzt und so tut, als wäre er ein
ja. 12, 13. Könnte auch sein, ja.
Nein, ich finde es auch richtig gut. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob er mir dieses Video, von dem er spricht, schickt. Das war von Quarks & Co. Die machen das ein bisschen populärwissenschaftlich. Ist ja auch okay, machen wir ja auch gerade, ne? Trotzdem
wir machen noch nicht mal was populärwissenschaftlich.
Ja, doch.
Wir sind noch nicht mal das.
Doch, wir gehen, pass auf, wir gehen heute ein bisschen empirisch dran, weil die Studie, auf die sie sich da beziehen, die habe ich dann auch rausgesucht. Die kommt in die Shownotes. Weil mich auch interessiert hat, wie willst du denn, die ist von 2018, wie willst du denn 2018 rückblickend feststellen, wie viele Narzissten es in der DDR und in der BRD gab? Ist ja
und,
schwierig.
Hast du Antworten?
Ja, sie haben das mit Online-Fragebögen gemacht und dann halt zugeordnet Geburtsjahr und Geburtsort und dann einfach festgestellt, dass weniger narzisstische Züge oder sogar voll ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitsstörungen, die ja eh jetzt nicht mehr so gelabelt werden, aber dass die einfach weniger ausgeprägt waren bei Menschen, die laut Geburtsjahr und Geburtsort in die DDR gehörten.
Ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil zum Beispiel auch so in der Werbung, als ich damals gestartet habe, war ja diese Zeit, davon hatte ich auch schon mal erzählt, dass es immer um die Du-Nachricht ging. Also so,
ja.
Entdecke dich selbst, jetzt bist du dran. Es ging immer, dass du dich selbst verbesserst und das geht gerade in eine noch krassere Richtung. Ich finde es momentan ein bisschen besser als früher, weil früher war es immer nur so diese Message. Heute geht es auch wirklich so darum, dass man auch auf die Ernährung achtet. Also man setzt es noch mehr um als nur kommunikativ. Ne? Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn du so die ganze Zeit sozialisiert wirst, dass du dich um dich kümmerst und weniger, dass es um eine Gruppe geht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir schon vorstellen.
Ja, es passt zusammen. DDR, Freundschaft, da an die anderen zu denken. Und es gibt ja auch dieses Phänomen der Karen, ne? Diese wirklich laut Beschreibung komplett narzisstische Person, können sogar Männer sein, die den Manager sprechen wollen, die den Anspruch auf Sonderrechte die ganze Zeit erheben. Und wo kommt das her? Aus dem Land des Turbokapitalismus.
Ja, total. Ich war mal beim Arzt, das war bei meinem Kardiologen. Mhm. Und da kam eine Frau und die wollte einfach direkt einen Termin. Und dann hat sie gemeint, ja, hören Sie mal, ich bin privat versichert. Mhm. Wenn man so zum Kardiologen geht, ist es teilweise super schwierig, dass man so ein EKG oder sowas bekommt. Man muss manchmal ein paar Monate warten, bis du die Untersuchung überhaupt bekommst.
Ja.
Und die war halt rotzfrech, ne? Und die kam halt an, hat gesagt, die will das noch heute Nachmittag haben.
Ja.
Und hat gemeint, ich bin privat versichert, ich kann auch noch was oben drauf packen. Und hinter ihr war wirklich eine ellenlange Schlange von Leuten. Und da waren halt auch wirklich Leute, denen ging's nicht gut, das hast du direkt gesehen. Und die war eigentlich topfit.
Ja.
Die war ganz irritiert, warum sie jetzt nicht diese Sonderbehandlung bekommt. Mein Arzt hat dann auch gesagt, das geht nicht, würde er nicht machen. Und er macht da keinen Unterschied zwischen Privat- und Kassenpatienten, was ich ihm sehr hoch anrechne.
Ja.
Und das war schon so eine Situation, wo ich dachte, krass, was hat die Gesellschaft mit uns gemacht? Weil sie kam mit so einem Anspruch dahin, das war für sie ganz normal, die anderen sind nicht so viel wert wie sie.
Genau.
Und sie ist jetzt viel wichtiger gerade in dem Moment.
Und genau so ein Verhalten wird halt oft, wenn es gefilmt wird, dann auch hochgeladen mit dem Kommentar, eine Karen. Eine Karen beim Kardiologen wäre das Video, was du mir da gerade beschreibst.
Ich habe auch noch eine Sprachnachricht bekommen von jemandem, der professionell mit Narzissten zusammenarbeitet.
Okay, Christian Lindner?
Hallo Iris, hallo Matthias. Ich habe lange auf einer Station mit Suchtpatienten gearbeitet und in einer Therapiegruppe hat mich ein Patient mal gefragt, also Herr Kramer, sagen Sie mal, ein Narzisst ist doch jemand, der sich selbst für was Besseres hält. Ja, das ist nicht ganz richtig. Narzissten machen vor allem andere schlecht, um sich selbst besser zu fühlen. Und in dem Moment, mehrere der Patienten sagen so, oh ja, da kenne ich aber einen und gucken sich halt so gegenseitig an. Herrlich, weil sie haben alle genau die Richtigen erkannt. Das ist bei Persönlichkeitsstörungen häufig so. Auch wenn die Patienten das Verhalten bei sich selbst oft nicht so gut erkennen können, erkennen sie dieses Verhalten bei anderen zielsicher. Und wenn man also einen Patienten hat, der eine narzisstische Störung hat, zum Beispiel, muss man eigentlich nur warten, bis die anderen sich um ihn herum sammeln und man hat sie wunderbar alle diagnostiziert.
Ah ja, das ist super, dass er das auch nochmal von der Seite packt, weil das stimmt natürlich auch. Es gibt so viele falsche Vorannahmen über Narzissmus, dass das einfach nur die Selbstverliebtheit ist. Aber das ist das Problem. Also zum Beispiel im alten ICD, als es das noch als offizielle Persönlichkeitsstörung gab, da lief das anhand von 9 Kriterien und 5 davon mussten erfüllt sein. Und wenn jetzt zum Beispiel eins nicht erfüllt war, beispielsweise das andere abwerten, kannst du trotzdem noch als Narzisst durchgehen, wenn einfach 5 andere von den 9 zutreffen.
Mhm.
Sollen wir die mal kurz durchgehen?
Die 9
Kriterien. Nummer 1. Grandiose Hypothesen über die eigene Wichtigkeit. Nummer 2. Komplette Eingenommenheit von Fantasien über den eigenen Erfolg. Erfolg ist hier austauschbar, eingenommen von Fantasien über die eigene Macht oder über die eigene Schönheit.
Oh shit, sowas. Ja. Mhm. Weiter.
Dann drittens, nicht nur ich bin wichtig, sondern ich bin einzigartig. Deine Erfahrungen mit Leuten, die sich plötzlich für Jesus halten.
Oh,
so,
ja.
So eine Richtung. Mhm. Was ja auch eigentlich nicht einzigartig ist.
Es gab ja schon mal Jesus so oft getroffen. Ja.
Okay, viertes Kriterium. Das Verlangen nach übermäßiger Bewunderung. Ich hätte Narzissmus über Hunger beschrieben, dass du ständig Hunger nach dieser Bewunderung hast und dann ist der grandiose Narzissmus, du frisst die ganze Zeit und bist einfach unersättlich. Das ist das, ich bin so geil und du frisst und frisst und willst bewundert werden. Oder das total Ausgemergelte, kriegst einfach nicht genug,
du nimmst nicht zu. Das muss man auch irgendwie einordnen. Stell dir vor, du hast jetzt irgendwie so einen ganz normalen Job und kriegst nicht die Aufmerksamkeit, die du gerne hättest im Alltag. Dann kann ich das total verstehen, wenn du dich nach Bewunderung sehnst in irgendeiner Form. Und da finde ich das auch noch relativ normal. Aber was ich zum Beispiel nicht mehr normal finde, ist die Frau von Jeff Bezos. Die, ich weiß nicht, Matthias, ich finde es ganz komisch, ich folge der auf Instagram.
Ja.
Die versucht jetzt, eine Creatorin zu sein.
Mhm.
Und macht so ganz viele Videos und dann hat sie diesen Earth Fund und will halt so ganz viel für Klimaschutz machen. Und will halt immer zeigen, wo sie jetzt gerade Urlaub macht, was sie gerade tut. Also sie versucht wirklich eine Influencerin zu sein. Und ich habe mir gedacht, warum? Weil sie hat ja alles. Sie hat einen der mächtigsten Männer auf der Welt an ihrer Seite.
Mhm.
Sie kann überall arbeiten, wo sie will, weil sie die krassesten Kontakte hat. Warum braucht sie jetzt diese Liebe und diese Aufmerksamkeit von der gesamten Gesellschaft? Weil die sucht richtig danach. Das ist, also schaut euch das mal an. Ich finde das ganz faszinierend. Die braucht das, dass die Leute über sie sagen, du bist fantastisch, du bist so besonders.
Idealisiert werden,
genau. Ja, genau.
Das ist dieses Phänomen auch aus Amerika, da ist es total dominant und hat einen Namen, den man dort dann kennt und versteht. Hier müsste man erstmal erklären, Philanthropie.
Ja, ein Philanthrop sein, Menschenfreund sein, ist doch...
Ja, wenn es eine reine philosophische Sache wäre, ja. Aber was das für ein Modell ist, dass du Stiftungen hast, dass du die ganze Zeit idealisiert wirst dafür, was du für tolle Arbeit mit dem unendlichen Geld machst, das du hast. Am besten noch von deinem Partner, nicht mal selber.
Ja, und dass sie dann auch noch das Geld von den ganzen Leuten immer so bekommen. Und ich denke mir, gib dein eigenes Geld aus, du hast so viel davon.
Jeffrey Epstein war auch so einer.
Ja.
Okay, Kriterium Nummer 5 ist genau das, was du vorhin beschrieben hast. Und zwar die selbstverständliche Erwartung an alle anderen, die Bedürfnisse zu erfüllen. Meine Bedürfnisse werden ja wohl hier von allen jetzt erfüllt, also auch von denen, die hinter mir stehen. Und egal, wie sehr die leiden, es geht doch gerade um meine Bedürfnisse.
Mhm.
Das 6. Kriterium haben wir von der Psychiaterin gehört in ihrer Kindheit, instrumentalisieren. Andere dazu benutzen, also bewusst dann dazu einsetzen, dass sie dich und deine Bedürfnisse die ganze Zeit priorisieren.
Das finde ich super wichtig, dass man da wachsam ist.
Mhm. Das 7. ist, nicht empathisch sein zu können oder zu wollen. Das finde ich nämlich ganz wichtig. Du hast nämlich in der Zeit, was ich vorhin meinte, wo du öfter kamst und gesagt hast, bin ich Narzisstin? Und dann hast du selber gesagt, nee, kann ich nicht sein, eigentlich bin ich sehr empathisch. Und da habe ich dann oft gesagt, das ist aber kein Ausschlusskriterium. Du kannst narzisstisch und trotzdem extrem empathisch sein. Das steht sich nicht im Weg.
Da hatten wir auch so eine Arte-Doku mal gesehen, die ich ganz gut finde. Die können wir auch reinmachen in
gerne.
Die Shownotes.
Ja.
Wo es darum geht, dass die Narzissten, ganz viele sagen immer, die sind nicht empathisch.
Ja.
Das stimmt aber gar nicht. Viele von denen können super empathisch sein. Und sie wollen bei manchen Menschen einfach gar nicht empathisch sein.
Oder in manchen Lebensbereichen oder Situationen oder so. 8 ist auch das, was wir vorhin gehört haben mit der narzisstischen Mutter. Neid. Extremer Neid ist eines der Narzissmuskriterien. Und Nummer 9 ist Arroganz. Ich finde, dass all diese 9 Kriterien teilweise richtig krasse Schnittmengen haben, ganz nah beieinander liegen. Also Arroganz ist für mich ein bisschen ein anderes Wort für grandiose Hypothesen über die eigene Wichtigkeit. Ich finde, das hat sehr viel miteinander zu tun. Und das ist ja auch der Grund, warum dieses System verworfen wurde, weil es auch, das nennt man Komorbidität. Das bedeutet, dass diese Symptome, Kriterien, wie man es nennen will, auch auf andere Sachen zutreffen können. Oder dass das gleichzeitig sein kann. Narzissmus ist ein Problem, aber das andere ist auch eine, meinetwegen, Borderline-Persönlichkeit. Und das wäre eigentlich das, worauf man sich konzentrieren müsste. Also da ist es nicht so hilfreich.
Ich habe so überlegt, was ist für mich irgendwie so ein Indikator von Narzissmus.
Mhm.
Und ich finde, wenn du mit Menschen zu tun hast, die wirklich einerseits diese Eigenschaften aufweisen, die du jetzt beschrieben hast, aber zudem auch wirklich nicht weitsichtig sind.
Mhm.
Weil ich glaube, dass Narzissmus und Weitsichtigkeit, das funktioniert nicht. Du bist ja so mit dir beschäftigt und baust dir so dein eigenes Konstrukt in deinem Kopf. Du brauchst ja ganz viel Empathie und ganz viel Verständnis für andere Menschen, für die Themen, damit du eine sehr große Weitsicht aufbauen kannst.
Mhm.
Weitsicht bedeutet auch, dass du dich selber zurücknehmen kannst. Und ich glaube, das können Narzissten nicht. Und ich habe eine Sprachnachricht bekommen, da muss ich eine Triggerwarnung jetzt diesmal sagen, weil die hat ein ernstes Ende und zwar gewaltvoll.
Mhm.
Hallo ihr Lieben, ich glaube, ich habe einen der größten Narzissten, die es auf der Welt gibt, in meinem Leben gehabt. Das war mein Ex-Schwiegervater, der meine Schwiegermutter ganz arg unter Kontrolle hatte. Und als ich dann quasi in die Familie kam und mich dann dagegen gewehrt habe, da so zu folgen, wie er sich das immer vorstellte, also Gespräche immer nur zu zweit, damit man nachher die Worte verdrehen kann und solche Geschichten, und immer angedroht, irgendwelche Sachen zu machen. Und als meine Schwiegermutter dann aufgehört hat, immer zu gehorchen und auch mal ihre eigenen Sachen machen wollte, hat er sich aus Trotz versucht zu erschießen und in den Kopf zu schießen, um zu zeigen, wer das Sagen hat. Nur leider hat das so gar nicht funktioniert. Ja, danach hat sie sich dann von ihm getrennt und jetzt hat er das, was er nie wollte und sitzt allein, mutterseelenallein quasi, weil niemand mehr mit ihm zu tun haben möchte in irgendeinem Pflegeheim und tristet da sein Dasein.
Was eine Geschichte, oder?
Unfassbar. Das ist ja auch wahnsinnig absurd.
Das ist das, was ich meine, wie gut ich das symbolisch finde. Ich glaube, ich hätte keine andere Geschichte finden können, die das ausdrückt, was ich meine. Ich habe das auch oft schon in meinem Umfeld erlebt, wenn du jetzt so Persönlichkeiten hast, man kann das ja nicht selber diagnostizieren, aber dass man sagt, okay, da ist jetzt eine Person, die ist so verhaltensauffällig, könnte vielleicht in diese Richtung gehen.
Ja.
Und was ich beobachtet habe, war, für eine kurze Zeit funktioniert das. Das funktioniert sehr gut. Die können eine sehr gute Karriere aufbauen. Die können krasse Beziehungen führen, wo sie ihren Partner unter Kontrolle haben. Aber nach ein paar Jahren kommen die in so eine Einsamkeit rein.
Ja.
Also die, die ich jetzt kenne. Weil die einfach, glaube ich, nicht diese Weitsichtigkeit haben. Die sehen nicht, was ihr Handeln für Konsequenzen hat. Weil sie sehen ja nur ihre eigenen Interessen, ihre Bedürfnisse, die sofort gestillt werden müssen.
Und deswegen ist es so wichtig, dass man schon irgendwelche Kategorien hat, in denen man eine Linie zieht und sagt, ab hier ist es krankhaft. Du hast vorhin von normal gesprochen, als Gegenteil davon. Weil wir ja auch gleich gesagt haben, es ist zu einem gewissen Punkt normal. Wir haben alle narzisstische Züge. Das geht gar nicht anders. Aber wenn es so leidvoll wird oder so endet wie in ihrer Geschichte, dass man einfach einsam nur noch da ist, dann ist das natürlich krank. Und man braucht Hilfe. Und deswegen kommen die dann aber halt auch selten in eine Therapie und sagen, hallo, ich bin Narzisst, ich brauche Hilfe. Das passiert selten. Ist meistens ein Umweg.
Ich glaube, man darf das gar nicht so sehen, dass man sagt, okay, ich kenne jetzt einen Narzissten und das ist ein schlechter Mensch und der ist böse und ich werde das schon direkt so erkennen können. Mhm. Ich glaube, super viele von denen sind charmant, super schlau und irgendwie auch anziehend, genau. weil sie was Entertainendes haben, weil sie dir eine neue Welt offenbaren, weil das spannend ist. Aber ich glaube, wenn man über den längeren Zeitraum merkt, dass da eine Person andere manipuliert, in eine schlechte Richtung manipuliert, so dass man einfach merkt, okay, zum Beispiel der Partner der Person ist jetzt nicht mehr ganz so, wie er mal am Anfang war, er wirkt eher gebrochen, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass man die Person mit großer Vorsicht genießen sollte.
Ja.
Also ich kenne auch Personen in meinem Umfeld, die merken, glaube ich, selber gar nicht, wie sie andere Menschen zerstören.
Ja.
Und ich finde es dann total faszinierend, das über die Jahre hinweg zu beobachten und zu sehen, was die da mit anderen Menschen anrichten. Und faszinierend meine ich nicht mit toll, sondern eher, wie kann das eigentlich sein, dass die anderen das nicht sehen? Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar. Wir haben dann einen blinden Fleck. Wenn wir Systeme bedienen, das haben wir schon in einigen Folgen jetzt, auch wenn es um Familienstrukturen geht, da kriegen wir es von klein auf, wissen wir ja noch nicht, wie sollte es eigentlich sein? Was ist gesund und was ist schädlich für mich und für alle? Das wissen wir nicht. Und dann kommen wir, ich glaube wirklich ausnahmslos alle, mit der einen oder anderen Fehlstellung in unserem Blick auf die Welt und werden, wenn wir das nicht verändern und in den Griff kriegen, irgendwann mal Teil eines Systems, in dem wir nicht richtig gucken können, in dem wir keinen Blick dafür haben, wo wir etwas mit bedienen, wo jemand beispielsweise narzisstisch ist.
Ja, ich habe dazu auch eine Sprachnachricht.
Mhm.
Ich hatte bzw. habe ein narzisstisches Elternteil. Ja, ich weiß, es ist unglaublich anstrengend und vor allem für Kinder auch sehr, sehr schädigend sein kann. Ich persönlich habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung daraus entwickelt, aus diesem einem Narzissten ausgeliefert sein. Und ich bin oft sehr, sehr wütend darüber, dass es jetzt so ist, wie es ist, dass Dinge passiert sind, dass Dinge schiefgelaufen sind. Und finde auch generell, dass in der Gesellschaft Narzissmus sehr, sehr negativ bewertet ist, was ich hundertprozentig nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz versuche ich mich immer mal wieder dran zu erinnern, dass Narzissten eine Persönlichkeitsstörung haben. Genauso wie ich Borderline habe oder andere, eine zwanghafte PS, eine abhängige PS, einfach eine Persönlichkeitsstörung haben, für die man nichts kann. Kein Narzisst ist daran schuld, dass er Narzisst ist und ist deswegen auch kein böser Mensch, kein ekliger Mensch, auch wenn das im Zusammenleben ja oft sich so anfühlt.
Das finde ich richtig wichtig, was sie da sagt.
Ja.
Und richtig.
Und richtig, ja.
Nicht nichtig.
Dessen habe ich dich auch nicht bezichtigt. Alles klar.
Ich habe noch so andere Nachrichten bekommen, die auch so ein bisschen in die Richtung gingen, was ich ganz gut fand, wo die Leute gesagt haben, hey, Narzissmus ist ja nicht nur negativ, sondern es kann auch als ein Konstrukt auch in der Beziehung durchaus funktionieren.
Meine Schwester hat vom Wort erfolgreicher Narzissmus auch gesprochen.
Was ist das?
Ja, das kann, pass auf. Ich erkläre es so, das kam nämlich, weil wir auch in irgendeiner Folge schon mal, da hattest du gesagt, es gibt diesen kürzesten Narzissmus-Test der Welt, einfach nur die Frage, sind Sie Narzisst? Und wir haben es damals, glaube ich, sogar falsch gesagt, dass ein Narzisst das dann abstreiten würde. Und der Legende nach ist das Gegenteil der Fall, der Narzisst antwortet, ja, bin ich und ist stolz drauf.
Mhm.
Weder noch stimmt so richtig für alle, weil ist ja jetzt klar, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist ein Spektrum, es gehören verschiedene Ausprägungen alle mit dazu. Meine Schwester hat es mir so erklärt, dass es das natürlich geben kann. Ich war sofort auch an Gerd Postel erinnert. Ich hatte mal mit ihm telefoniert und er hat mir erzählt, dass er von der Diagnose, die er im Rahmen seines Strafverfahrens bekommen hat, enttäuscht war, weil in dieser Diagnose vom Psychiater, der das Gutachten erstellt hat, eigentlich nur ausführlich stand, ja, Gerd Postel ist ein Narzisst.
Hätte er sich mehr erhofft, ne?
Ja, er hat gesagt, das ist doch selbstverständlich, also das hätte ich mir selber auch attestiert. Auf ihn traf es zu und er ist in dem Sinne ein erfolgreicher Narzisst, als er nicht, zumindest für uns nicht offensichtlich, selber massiv darunter leidet, dass er so ist, wie er ist. Er findet sich interessant, er findet das Leben, das er sich gestaltet, interessant. Er versucht daran teilhaben zu lassen. Er provoziert sicherlich. Es gibt sicherlich Leute, die an ihm und unter ihm gelitten haben oder noch leiden. Also man kann das jetzt nicht alles
auf
komplett...
Auf mich war er sehr sauer, weil ich nicht mit ihm noch am gleichen Abend telefonieren wollte.
Richtig, genau. Das ist diese Kränkung.
Ja, sorry Gerd.
Ja.
Ah nee, ich muss Herr Postel sagen.
Sorry Herr Postel, aber er hört wahrscheinlich auch nicht mehr zu, weil er so gekränkt war davon.
Ja.
Ja, aber das, dadurch wird es doch klar, was gemeint ist, oder? Mit erfolgreichen Narzissten. Mhm. Jemand, der das total umarmt und für sich irgendwie funktional einsetzt. Und damit gut klarkommt.
Ich kann noch eine Sache zu Gerd Postel sagen, die ihn vielleicht nicht kränkt. Ich finde ihn wirklich verdammt faszinierend.
Ja.
Er ist wirklich faszinierend.
Du schenkst ihm damit diese Bewunderung, die er braucht.
Ja.
Ja, wahrscheinlich fehlte das dem Gutachten. Gerd Postel ist ein unglaublich faszinierender Narzisst. Das hätte ihn glücklich gemacht.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall meinte meine Schwester in dem Kontext, dass sie in ihrer beruflichen Erfahrung das sehr selten hat, dass wenn das Wort Narzissmus fällt, dass sie jemandem sagt, das sind narzisstische Züge oder wie auch immer sie das formulieren würde, dass darauf jemand stolz und mit ja, klar reagiert, sondern in der Regel das Wort, das sie meinte, war erschrocken und dann vermeidend. Die Leute wollen es nicht haben. Oder wir gehen nochmal zurück auf die Psychiaterin, von der wir am Anfang die Sprachnachrichten eingespielt haben. Wie gesagt, es waren ja einige. Hier ist nochmal eine auch zu diesem Punkt.
Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist eigentlich diese Krankheitsuneinsicht, sage ich mal, oder generell diese Uneinsichtigkeit. Nehmen wir mal jetzt an, dass wir nicht alles irgendwie als krasse Krankheit ansehen. Das ist, glaube ich, so eine Berufskrankheit, dass ich alles immer diagnostiziere oder zumindest genauer hinterfrage, was für Züge ich erkennen kann. Aber mit diesen Leuten kannst du schwer darüber sprechen. Das ist wie ein Alkoholkranker. Du kannst einem Alkoholiker nicht sagen, dass er Alkoholiker ist. Und du kannst einem Narzissten nicht sagen, dass er Narzisst ist. Denn es wird einfach abgelehnt. Es wird einfach abgelehnt. Du stößt dort gegen eine Wand. Du kannst nicht sagen, so und so sehe ich das, so und so empfinde ich das. Vielleicht solltest du daran arbeiten, weil das wird direkt und sofort als Angriff gewertet. Und wer einen Narzissten angreift, wird, komme was wolle, sowieso verlieren. Da gibt es keinen Weg dran vorbei.
Ich finde den Vergleich mit dem Alkoholkranken ziemlich gut.
Mhm.
Da habe ich auch ganz viel in den Recherchen gesehen, dass Menschen, die narzisstische Störungen haben, also starke narzisstische Störungen, dass die auch oft suchtkrank sind.
Mhm.
Also in verschiedenen... Ich habe nicht getrunken übrigens gerade. Ich bin ganz trocken im Mund gerade.
Naja, kommst du wieder zu mir. Glaubst du, ich bin Narzisstin? Ich klang besoffen.
Ach Leute, ganz kurz. Wir haben kein warmes Wasser. Und es ist eiskalt hier drin und irgendwie merke ich das an meiner Stimme gerade die ganze Zeit.
Unsere ganze Straße hat irgendwie kein warmes Wasser.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Narzissten auch sehr gerne sehr süchtig sind und das in Sachen Drogen,
sein
Alkohol.
Können, ne?
Sein können, ja.
Ja, also ich sag das einfach.
Und auch Pornografie und Sex und so.
Mhm. Ich sag das nur so eingrenzend, weil das mich am meisten irritiert hat. Als du mir das erzählt hast im Vorfeld, habe ich ja sofort Fragen gestellt. Hä, wie, was hat das für einen logischen...
Mich gar nicht irgendwie. Das macht voll Sinn für mich.
Ja?
Weil du willst ja immer den nächsten Kick, das nächste gute Gefühl. Du kompensierst ja deinen Leidensdruck dadurch. Und guck mal, wie viele Leute, Matthias, wie viele Leute kennen wir auch in unserem Umfeld, die viel trinken, um entspannt zu sein.
Und würdest du sagen, das sind alles pathologische Narzissten?
Nein, das natürlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass unter den Narzissten halt viele dabei sind, die auch trinken und so.
Ich glaube, das war das, was mich daran irritiert hat, weil wenn du es als ein Ventil siehst und sagst, da kann man sich dann ablenken oder seinen Leidensdruck dann hineingeben in eine Sucht oder so, dann denke ich mir, ja gut, dann passt es ja zu allem, was einen Leidensdruck erzeugt.
Ja.
Das war der Grund, warum ich da so viele Nachfragen dazu hatte. Aber ja, hey, wenn das untersucht wurde, ob es häufige Korrelationen gibt und dabei herauskam, ja, dann ist das so.
Viele Fragen, ja. was ist so der Unterschied zwischen Narzissmus und Egoismus? Mhm. Hast du da für dich Antworten?
Wir haben ja diesen Live-Talk von Arte geguckt, wo auch zwei Experten saßen, die gesagt haben, naja, eigentlich ist es schon relativ synonym, ne? Mhm. Früher hieß es halt eher Egoist und heute eher Narzisst. Das ist einfach nur eine Frage der Mode, welche Wörter man häufiger benutzt. Ich hatte dann sofort eine Idee, dass es einen Unterschied gibt. Und das ist der, den wir vorhin in der Sprachnachricht gehört haben. Man kann nicht wirklich was dafür, Narzisst zu sein. Das hat sehr viel eben mit Verletzungen und frühkindlichen Prägungen und so zu tun. Es ist eine Persönlichkeitsstörung. Und da können wir nicht darüber urteilen, hättest du dir die mal nicht ausgesucht, ne? Mhm. Und egoistisch ist für mich ein Wort, bei dem man mit jemandem reden und sagen kann, hör zu, du bist arg egoistisch, hör auf damit. Das war jetzt sehr verkürzt und streng formuliert von mir, aber man kann es vielleicht besser reflektieren und sagen, ja, stimmt, sollte ich weniger sein. Da ist für mich ein Unterschied im Wort.
Also für mich ist der Unterschied in der Kontrolle. Ich glaube, Egoisten wollen andere nicht wirklich kontrollieren, sondern die denken halt an sich. Und wollen vielleicht so eine Sache von sich durchsetzen, aber da ist jetzt nicht so die krasse Manipulation und Kontrolle im Spiel. Und ich glaube, bei Narzissten ist das schon sehr anders. Ja. Da geht sehr viel um Kontrolle, sehr viel alles beherrschen. Ja.
Ja.
Ich würde gern auch nochmal auf diesen Kontrollaspekt gern reingehen und habe dazu auch noch eine richtig gute Sprachnachricht.
Mhm. Hallo ihr beiden. Ich bin leider Tochter einer toxischen, also wirklich sehr toxischen Mutter. Und dadurch, dass ich eben diese Erziehung und diese Art von Beziehung hatte, bin ich dann leider in eine Liebesbeziehung auch reingerutscht mit einem Narzissten und habe sehr, sehr viel schlimme Sachen einfach erfahren insgesamt in meinem Leben. Und was ich auf jeden Fall bitte, bitte jeden gerne mitgeben wollen würde, ist, dass wenn man sowas erlebt hat, bitte denkt nicht dran, dass ihr schuld seid oder ähnliches und tut ganz, ganz viel für euch selber, weil man zweifelt halt komplett an sich, wenn man mit so einem Menschen einfach Kontakt hatte oder zusammen war. Und das ist echt mies. Und was ich als Tochter einer toxischen Mutter auf jeden Fall auch sagen kann, ist, es ist extrem schwer, wenn es die eigene Mutter ist, weil in so einer Liebesbeziehung, da macht man irgendwann Schluss und trennt sich und sieht dann diesen Menschen nie wieder. Das ist mit der Mutter nochmal anders. Da ist einfach eine ganz andere emotionale Verbindung da. Und es ist auf jeden Fall möglich, loslassen zu können, mehr in die Freiheit zu kommen, an sich zu arbeiten. Und sucht nicht nach der Entschuldigung, weil es wird nie eine Entschuldigung geben. Tut lieber viel für euch Gutes, vergibt oder schließt irgendwie damit ab. Weil es zerfrisst uns einfach ein. Wirklich, da ist so viel Wut, da ist so viel, ja, teilweise auch Hass da. Das zerstört euch eher mehr, als wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt gut zu mir selber und tu was für mein Leben.
Ich finde das super wichtig, was sie sagt.
Ja.
Auch nochmal den Unterschied zum Elternteil zu sagen. Und ich habe noch viele, viele weitere Nachrichten bekommen und wir auch zusammen, ne, im Couple-Off-Kanal. Und eine würde ich jetzt gerne noch mal kurz vorlesen, weil da geht es nämlich auch um eine narzisstische Mutter und was aber ein tierisches Problem bei der ganzen Sache ist, wenn man sich loslösen möchte. Mhm. Folgendes. Hallo ihr Lieben. Nach dem Kontaktabbruch mit meiner Mutter, die definitiv narzisstische Züge in sich trägt, bin ich erstmal hilflos durch die Welt getaumelt. Denn bei ihr gab es so feste Meinungen, die wie Fakten kommuniziert wurden und ein festes Weltbild. Meine arme Mutter hatte ein ganz schweres Leben und es ist jetzt meine Aufgabe, ihre Träume zu verwirklichen und weil sie mir so viel mehr bietet, als sie es hatte, stehe ich in ihrer Schuld. Es gab auch klare Feindbilder, hauptsächlich Familienmitglieder mütterlichseits, was mich sehr verunsicherte. Allerdings wusste ich doch, dass meine Mutter immer recht hat. Dieser Ansicht war ich auch viel länger, als es bei Kindern normalerweise der Fall war. So müssten diese Familienmitglieder wirklich böse sein. Meine Identität war die Erweiterung und manchmal Partnerersatz meiner Mutter zu sein. Sie lernte immer mit mir zusammen. Wir schrieben laut ihrer Aussage auch das Abitur zusammen. Wenn ich eine ihrer Meinung nach schlechtere Note schrieb, war es meine Schuld. Wenn ich eine gute schrieb, war es ihr Verdienst, da sie so gut mit mir gelernt hat. Ich erkannte schnell, dass hinter der Kontrolle, oftmals Strenge, sehr viel Unsicherheit und Angst liegt. Das band mich noch fester an meine Mutter, da ich das Gefühl hatte, ich müsste sie beschützen und niemals im Stich lassen. Deswegen war es umso schwerer, den Kontaktabbruch durchzuziehen, da ich nicht nur sie enttäuschte, sondern mich auch meiner eigenen Lebensaufgabe entsagte. Die Stimme meiner Mutter hat mich noch lange intensiv begleitet. Mittlerweile ist es leiser und friedlicher in meinem Kopf. Aber einfach ist es nicht.
Ich finde es sehr stark, gerade mit diesen beiden Nachrichten am Schluss jetzt aus dem Thema rauszugehen, weil das ja ein bisschen die Frage bei allem jetzt ist, ne? Narzissmus wird unglaublich viel auf YouTube, in Videos, auf TikTok und so besprochen mit all diesen Aspekten, die dann, wenn man sie das erste Mal hört, total überraschend sind, weil man ein falsches Bild davon hat. Aber am wichtigsten daran ist doch, was tut man besonders in so einer Lage, wenn man geschädigt ist von Beziehungen mit jemandem, der narzisstisch war oder ist. Und ich weiß, da gibt es jetzt auch keine Faustregel, die man daraus mitnehmen kann, aber ich glaube, allein das tut schon gut, das zu hören, wie es anderen damit gegangen ist, was ihnen geholfen hat, was sie raten können, viel für sich selber zu tun, sich nicht gefangen zu halten in Schuldgefühlen anderen Menschen gegenüber. Das finde ich gut. Ich hätte dich jetzt nämlich sonst nach einem Fazit aus all dem gefragt. Aber ich finde, da steckt es ein bisschen drin.
Ich finde, dieses Wort Lebensaufgabe, das hat mich richtig gekriegt, weil ich das selber auch bei mir ganz oft denke, von anderen Leuten höre. Und ich finde, wir sind so eng im Kopf damit. Wir denken immer, wir haben eine ganz bestimmte Sache, so läuft unser Leben, das ist unsere Aufgabe und wir müssen das erfüllen und erledigen. Und wir denken dabei tatsächlich nicht an uns selbst, sondern sehr viel an andere. Da finde ich, lohnt es sich nach so einer Folge mal mehr darüber nachzudenken.
Wessen Aufgabe man gerade eigentlich erfüllt.
Genau.
Erfüllt alle eure eigenen Aufgaben. Ihr seid nämlich grandios. Stellt euch in den Mittelpunkt. Es geht nur um euch.
Oh Gott, bitte nicht. Man muss halt eine gute Balance finden bei dem Thema, ne? Und das ist sehr, sehr schwierig.
Ja, das stimmt. Und das bringt es für mich voll auf den Punkt, worum es bei der ganzen Sache eigentlich geht, um Balance. Wenn wir schon alle narzisstische Züge haben, dann ist die Frage nach der Balance die wichtigste überhaupt.
Hast du eine Sage für uns?
Für uns?
Ja, ich brauche auch eine heute. Ich weiß immer noch nicht, ob ich eine bin oder nicht. Aber mir geht's gut, auf jeden Fall. Ich habe keinen Leidensdruck. Ich hoffe, du auch nicht.
Dann bist du in Balance. Ich habe auch keinen. Nein. Nee, kann ich dir, also das kann ich zumindest als Momentaufnahme von heute dir ganz klar sagen.
Okay.
Ich leide nicht unter dir in irgendeiner Form, die als narzisstisch durchgehen könnte.
Okay.
Das sind andere Dinge. Nein. Ich habe natürlich die Sage, die dem Narzissmus seinen Namen gegeben hat. Aber ich habe sie schon mal erzählt. Passenderweise in unserer Folge Couple of Main Characters. Damals habe ich aber von verschiedenen Versionen gesprochen. Bei einer habe ich gesagt, die finde ich langweilig. Und zwar die von Ovid.
Und die willst du heute erzählen? Heute kommt die langweilige Fassung.
Ich habe sie mir anders überlegt.
Okay.
Pass auf, ich muss nicht nochmal alles drumherum erzählen. Narziss war einfach ein wunderschöner junger Mann. Viele haben sich in ihn verliebt, unsterblich, und er konnte die Liebe nicht erwidern, weil er zu sehr von sich selbst eingenommen war. Und jetzt ist sein Ende in verschiedenen Fassungen, und die Fassung von Ovid, die ich langweilig genannt habe, war einfach die, dass er im Wasser sein Spiegelbild gesehen hat und dann mit seinem Spiegelbild in Interaktion gegangen ist. Ich habe es dumm genannt. Ich habe gesagt, jeder halbwegs intelligente Mensch fasst auf die Wasseroberfläche und checkt, ach ja, das bin nicht ich. Das ist keine zweite Person. Und deswegen habe ich die so verworfen. Wenn wir dieses Ende von Narziss uns aber nochmal anschauen und mit einer Interpretation auf diese innere Leere eines Narzissten betrachten, dann steckt da ja schon noch was drin. Dieser Hunger, der ist ja nicht nach der Bewunderung durch andere, weil das lässt sich nie stillen. Egal, ob du wie Trump frisst und dabei unersättlich dick wirst vor lauter Bewunderung und alle, die dich nicht bewundern, sondern sogar Scheiße finden, einfach ausblendest, oder ob du total bedürftig, hungrig, immer nur bewunderst du mich, findest du mich gut, guckst du auch, guckst du, wie toll ich bin, sagst du es mir, sag's mir bitte. Es geht nicht um die Bewunderung der anderen. Es geht um einen Frieden mit sich selbst. Darum, dass da überhaupt etwas ist, statt einfach nur so ein Spiegelbild, das nicht antworten kann. Also um eine Beziehung zu sich selber. Die fehlt Narziss. Es gibt ja auch diese Form des Narzissmus, die wie People-Pleasing funktioniert. Dass man ein Chamäleon wird. Dass man sich total anpasst. Erstmal widersprüchlich, weil man ja denkt, wie der Narziss, der kreist doch total um sich. Der will, dass alle anderen sich anpassen. Nee, dieser verdeckte Narzissmus, der passt sich allen anderen an und hat eben keinen eigenen Kern und versucht auf diese Weise die Bewunderung aller zu kriegen.
Nee, da haben wir auch richtig viele Nachrichten dazu gehabt.
Und Leute kennengelernt, die so sind.
Ja.
Ja. Aber darauf wollte ich dann heute bei dieser Narzisst-Sage, da steckt eben doch was, nicht nur Langweiliges und Dummes drin. Daran vergeht er, dass er sich selber im Wasser sucht und nicht findet. Und zwar so lange, bis er stirbt. Und dann wächst an der Stelle, wo er gestorben ist, eine Narzisse. Danach ist die Blume benannt und danach ist unser heutiges Thema benannt.
Echt? Es gibt eine Narzisse?
Sag mal, was, das kann nicht sein, dass du so reagierst. Du weißt nicht, dass es Narzissen gibt? Das sind gelbe Blumen.
Ach, Osterglocken.
Ja?
Ja, ich habe es immer Osterglocke genannt. Ich habe es nie Narzisse genannt.
Ja.
Das ist ja geil. Also kann es auch ein Diss sein, wenn ich jemandem eine Osterglocke schenke?
Vielleicht schon. Ich weiß nicht, ob das jemals so gemacht wurde, aber ich hatte denselben Gedanken wie du. Kann man nicht Leuten eine Narzisse schenken und damit sagen, hier, das
Doch,
bist du für mich?
Unser Buch, Shitmoves und...
eine Narzisse.
Genau, das kann man den Leuten schenken. Das ist ein gutes Geschenk.
Oh
Mann.
Ja, mir fällt auch sofort jemand ein, dem ich das so schenken würde. Das sagen wir jetzt nicht mehr.
Es ist mal wieder so, wir haben nicht ansatzweise all das reingekriegt, was wir gerne noch reingepackt hätten, weil es ist so komplex. Man könnte 5, 6 Folgen dazu machen.
Mhm.
Ich denke, die werden auch kommen. Zeitversetzt.
Schickt uns also gern auch Feedback zu dieser Folge. Vielleicht besuchen wir das Thema irgendwann in Zukunft nochmal mit Teil 2 oder unter einem anderen Titel. Für alle, die wir auch am Anfang schon angesprochen haben, die neu dabei sind, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast insgesamt gut gefällt, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung, schreibt auch gerne was dazu, gerade auf Apple Podcasts. Das hilft wirklich nicht nur unserem Ego, das schmeichelt uns nicht, nur, sondern es hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden.
Gerne auf 5 Sterne bei Spotify und teilt gern die Folgen, schreibt uns. Ihr macht das alles super. Wir bedanken uns. Macht's gut.
Tschüss.
Na, es ist...